regeln unser Verhältnis zu Gott. Zweitens, es sind die Gesetze, die regeln unser Verhältnis zu anderen Menschen. Und drittens, es sind die Gesetze, die regeln unser Verhältnis zu uns selbst. Und er beginnt sozusagen in dieser Reihenfolge diese Gesetze abzufangen. Er beginnt mit den Gesetzen, die regeln unser Verhältnis zu Gott. Und sagt, diese Gesetze sind allesamt idiotisch, weil es Gott keinen gibt. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, diese Gesetze zu haben, die unser Verhältnis zu Gott regeln. Zum Beispiel Verbot des Sakrilegs oder der Blasphemie und so weiter. Allerdings ist es auch nicht gut, die Religion zu bestrafen. So wie es da damals der Fall war in Frankreich. Ja, und sehr oft mit dem Tode. Es ist nicht gut, die Christen zu verfolgen, zu vertreiben oder zu vernichten. Weil es bedeutet nichts anderes, als die Religion zu ernst zu nehmen und neue Märtyrer zu schaffen. Sondern man soll sie nur belächeln, soll über sie lachen und irgendwie verschwindet die Sache selbst von alleine. Man soll sozusagen nicht die religiösen Verfolgungen wiederholen und jetzt diese Verfolgungen gegen die Christen anwenden, sondern einfach die ganze Sache auf sich beruhen lassen und vergessen. Und dann, also diese Gesetze entfallen. Und man soll darüber nicht mehr reden. Dann kommt der zweite Punkt, die Gesetze, die zwischen menschlichen Beziehungen regeln. Und dann kommt diese Knick, ja, da kommt diese Wende und die kündigt sich zunächst einmal sehr leise an und sozusagen beiläufig in einem Nebensatz. Wo der Satz sagt, naja, eigentlich die wunderbarsten und die richtigsten Maxime, das ist die christliche Maxime, das ist die traditionelle Maxime in der Tat, man soll seinen Nächsten lieben. Und das ist wirklich die Maxime, die ist voll von Wahrheit und Schönheit. Es ist nur so eine Sache, einige Menschen sind in ihrem Herzen etwas kalt und können nicht so viel lieben. Und da kann man von ihnen auch nicht verlangen, dass sie so viel lieben, wenn sie von der Natur etwas kalt sind, etwas kälter sind als alle anderen. Denn wie kann man den Menschen dafür bestrafen, dass er so geboren ist und nicht anders? Es gibt sozusagen die Menschen, die geboren sind mit einer heißen Liebe, mit der Fähigkeit zu lieben. Das ist gut. Das sind die Menschen, die etwas kälter sind, von Natur her. Das ist vielleicht nicht so gut, aber wenn sie von Natur her so sind, soll man sie bestrafen und kritisieren. Das wäre irgendwie auch gut, ja, weil es von Natur der Fall ist. Das ist ihre Natur. Und das ist eben diese Nebensatz und diese Passage über die Fähigkeit zu lieben, die schon ankündigt, sozusagen die Katastrophe oder Schiffbruch durch diesen Diskurs über die Natur und das Naturgesetz ja sehr schnell, fast unmittelbar nach dieser Passage erleidet. Nämlich eine Unterscheidung, zunächst einmal eine feine Unterscheidung innerhalb der Natur selbst. Das ist allerdings etwas, was für normalen aufklärischen Diskurs, für normalen rassistischen Diskurs nicht möglich ist. Die Spaltung findet statt in der Kultur oder es ist die Spaltung zwischen Kultur und Natur. Die Natur selbst ist eine Einheit, das ist die Welt, das ist die Kraft, die sozusagen allem Lebendigen gleiche Masse innewohnt, das ist dieses Prinzip des Herzens, das ist das Innere des Herzens. Da kann keine Spaltung stattfinden, sondern es ist die reine Stimme der Natur in jedem lebendigen Wesen. Und hier sagt zunächst einmal der Saat quantitativ. Ja? Es gibt die Herzen, die quantitativ viel lieben können, und von ihnen kann man auch verlangen, dass sie den Nächsten lieben. Aber es gibt die Herzen, die nicht so viel lieben können. Ja? Und es wäre unsinnig und, sagt er, grausam, von diesen Herzen zu verlangen, dass sie mehr lieben, als sie von Natur lieben können. Also vergessen wir diese, mit der Nächsten zu lieben. Weil den Nächsten zu lieben, ist zwar eine gute Maxime, aber nur für die, die lieben können. Und für die, die nicht lieben können, ist es eine ungute Maxime. Also soll man nicht folgen. Und das ist ja, sagt er, überhaupt also eigentlich typisch für die ganze christliche Moral, dass sie irgendwie nicht durchdacht ist und durchsetzt von Sophismen. Das ist sicherlich ganz ironisch. Er sagt, das ist durchsetzt von Sophismen und das ist für eine aufklärerische Diskurs nicht gut. Ja. Wir müssen klare und eindeutige Prinzipien aufstellen, die nicht von der Sophismen durchsetzt werden. Und auch diesen Prinzipien im Rahmen dieses Systems müssen wir echte Moral gründen. Und für eine solche echte Moral passt diese christliche Lehre nicht so gut, weil zum Beispiel dieser Unterschied zwischen einem Menschen, der lieben kann, und einem Menschen, der von der Natur her nicht lieben kann, dieser Unterschied wird ja nicht bedacht. Und deswegen ist dieser Prinzip unsauber und sophistisch, der Nächstenliebe. Und eigentlich sagt er, es ist so allgemein so, die größte Ungerechtigkeit besteht darin, von den Menschen etwas zu verlangen, durch die Gesetze, was ihnen von der Natur nicht gegeben ist. Und allen Menschen ist von der Natur Unterschiedliches zugetan. Generell, sagt er, wäre es besser, solche Gesetze zu erlassen, die nur für einen Menschen gelten. Man sollte dann untersuchen, was in seiner Natur liegt und ihm genau das vorschreiben. Weil der Mensch soll nur das tun, was in seiner Natur liegt. Und da die Natur bei allen Menschen unterschiedlich ist, müssen auch für jeden Menschen ein anderer Gesetz gelten. Und dann kommt man zu dieser Wende, ja, eigentlich zunächst einmal auf der theoretischen Ebene. Denn zunächst einmal war es so, dass wir viele, viele, viele partikulare, zivilisatorisch bestimmte, historisch bestimmte Gesetze hatten in der Gesellschaft, wollten aber zu einem allgemeinen, universalen, wirklich verbindenden und verbindlichen Gesetz kommen, jenseits aller Konventionen. Konventionen trennen, Natur vereinen. In der Suche nach diesem absoluten, allvereinigen Gesetz kommen wir aber plötzlich zu der Einsicht, dass der eigentlich jeder Mensch sein eigenes Gesetz haben sollte, weil er seine eigene Natur hat und sie ist der Natur der anderen nicht ähnlich. Plötzlich bekommen wir eine viel radikalere Zersplitterung und einen viel radikaleren Individualismus und Partikularismus, als es früher der Fall war. Und zwar fast in einem Nebensatz. Ja? Fast in einem Nebensatz passiert ein Sprung über die ganze Kultur aus der Position eines radikalen Universalismus in die Position eines absolut radikalen Partikularismus, über alles, was Hegel als Vermittlung nennen würde. Also über alle Partikularismen, die ein bisschen universal sind, über alle Universalismen, die ein bisschen partikular sind, passiert sein Sprung von einem absoluten Universalismus in einen absoluten Partikularismus. Und das ist Grundfigur des Sartre-Denkens. Also wenn man überhaupt irgendetwas von ihm liest, ja, auf allen Ebenen, passiert immer das Gleiche. Er beginnt mit einem radikal allgemeinen Satz von Typ Rousseau und springt da zu einer sehr merkwürdigen, sehr partikularen und sehr unplausiblen Handlung, ja, sehr oft, ja, diese sadistische Handlung. Warum ist diese Handlung sadistisch? Weil sie irgendwie unplausibel ist, ja, zunächst einmal. So tut man in der Regel nicht. Ja. Aber deshalb beginnt damit, dass er sagt, zunächst einmal muss man der Natur folgen, man muss ja das Gesetz des menschlichen Handels erkunden und so weiter, beginnt mit dieser allgemeinen russaistischen sozusagen Ansatz und dann springt weiter, wir werden sehen, zu einer sehr für den Leser zunächst einmal unplausiblen Ergebnis. Und da sagt er eben, naja gut, aber das kann man nicht verlangen. Man kann in der Tat nicht ein solches System aufstellen, dass jeder Mensch sein eigenes Gesetz bekommt, das ist zu kompliziert. Stattdessen wäre es besser, solche Gesetze zu schaffen, die den Menschen mehr Freiheit und Gleichheit geben tatsächlich und ihm mehr Möglichkeiten geben, sich zu entfalten und die eben milde wären. Und dann sagt er, nicht ohne einen ironischen Unterton für den Leser, aber ohne diesen expliziten ironischen Unterton, sagt er, naja, aber sollen Sie mich nicht so verstehen, dass ich so eine Neigung habe zu irgendwelchen Verbrechen oder zu einer Schlechtigkeit sozusagen. Ich bin ein Moralist und ich liebe sozusagen die Vertu, ich liebe sozusagen die Tugend. Ich möchte nur kompromisslos und konsequent diese Tugend etablieren, damit sie wirklich effektiv im Leben triumphiert. Also in meiner Schrift gibt es ja überhaupt keinen Versuch, schlechte oder verbrecherische Handlungen zu legitimieren oder sie zu begünstigen, sondern ganz im Gegenteil, die richtigen Prinzipien aufstellen. Und er beginnt damit, dass er sagt, was ihm zunächst einmal also nicht gut zu sein scheint, ist die Todesstrafe. Und zwar deswegen nicht gut, weil es unangenehmer ist, den Menschen zu töten, aus dem Staatsräson ausgehend, als aus der Landwirtschaft. Und das eine ist überhaupt mit dem anderen schwer zu vergleichen, weil wenn jemanden anderen tötet, dann tut er, weil er seiner Natur folgt, in einem Sinne oder in einem anderen Sinne. Und wenn der Staat diesen Menschen dann tötet, dann kann man eigentlich nicht einsehen, was die Natur des Staates ist und warum die Natur des Staates dem Staat diktieren sollte, diesen Menschen zu töten. Und ungefähr an dieser Stelle, oder war anders, sagt er etwas, was absolut christlich ist. Übrigens, das, was später kommt, ist eigentlich ziemlich christlich. Das ist folgendes, er sagt, im Grunde das Verbrechen ist Effekt der Gesetzgebung. Und das ist nichts anderes als das, was Paulus in seinen berühmten Briefen sagt, dass er sagt, die Sünde ist mit dem Gesetz und als Folge des Gesetzes in die Welt gekommen. Also die Natur als solche unterscheidet nicht zwischen sündhaften und tugendhaften Handlungen. Erst wenn diese Unterscheidung eingeführt wird, und diese Unterscheidung wird eingeführt durch das Gesetz, ist es überhaupt möglich, über die Sünde zu sprechen. Ja, das heißt, das Gesetz ist etwas, was das Verbrechen produziert. Gibt es kein Gesetz, gibt es kein Verbrechen. Weil in der Natur gibt es ein Verbrechen nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit im Grunde, das Verbrechen wirklich radikal zu eliminieren, ist das Gesetz zu eliminieren. Je schwächer wird das Gesetz, desto unwahrscheinlicher wird das Verbrechen. Also die wahre Verbrechenbekämpfung ist das Gesetz, ist die Gesetzbekämpfung. Man muss das Gesetz so weit wie nur möglich abbauen, dann verschwindet auch das Verbrechen. Und das ist nichts anderes, was Paulus in seinen Schriften sagt, ja, in seinen Briefen, wo er sagt, das Gesetz, das strenge Gesetz, das traditionelle jüdische Gesetz, meint er zunächst einmal, aber auch das römische Gesetz, produziert ständig Sünde und Verbrechen. Und Christus ist in die Welt gekommen, um den Menschen von Verbrechen und Sünde zu befreien, dadurch, dass er dieses Gesetz bekämpft. Ja, oder aufhebt und durch die Liebe und durch die Gnade ersetzt. Durch die göttliche Gnade ersetzt. Die göttliche Gnade ist nichts anderes und Liebe als Abbau des Gesetzes und damit die Verbrechen bekämpft. Was der Saat hier tut, in dieser weiteren Schrift, er übernimmt sozusagen die Funktion Christi, die Rolle Christi. Das ist auch typisch für Nietzsche, ja, der auch unterschrieben hat, das Gekreuzigte, der Gekreuzigte und so weiter. Es waren alle die Menschen, die keine Christen sein wollten. Also sie wollten Christen nicht anbeten, sie wollten aber Christus sein. Ja, das ist sozusagen, das ist der wahre Ehrgeiz. Ja. Das waren die Menschen mit der wahren Ehrgeiz. Dostojewski gehört auch dazu. Die wollten keine Sklaven Christi sein und keine Nachfolger Christi, sondern sie wollten Christus sein. Und Christus zu sein bedeutet, Gnade walten zu lassen, Gesetz abzuschaffen und damit das Verbrechen abschaffen. Und das tut jetzt eben der Saat. Und beginnt damit, dass er sagt, naja, schauen wir zunächst einmal, welche Verbrechen überhaupt in Frage kommen. Und machen wir das sozusagen wirklich mit sauberen, konsequenten, logischen Methoden. Ja? Und er beginnt mit der Verleumdung. Also die Verleumdung wird bestraft und gilt als Verbrechen. Ist das aber so oder ist es nicht so? Er sagt, es ist nicht so. Weil die Menschen sind entweder schlecht oder gut. Nehmen wir zum Beispiel schlechte Menschen. Und ich sage über die schlechten Menschen etwas Schlechtes. Vielleicht, ich sage über diese schlechten Menschen etwas Schlechtes, weil sie nicht getan haben. Aber sie haben etwas anderes Schlechtes getan. Vielleicht noch schlechter, oder vielleicht nicht so schlecht. Aber auch etwas Schlechtes haben sie getan. Und dann, wenn ich etwas Verleumderisches über sie sage, ist das für die anderen eine Warnung. Zum Beispiel, ich habe einen Verbrecher und der ist gefährlich. Ich sage aber über ihn, dass er, ich weiß nicht, seine Mutter erschlagen hat. Das ist nicht Satz zum Beispiel. Das ist zwar nicht wahr, aber nützlich. Weil alle wissen, dass der ist ein Verbrecher und nehmen sich in Acht vor ihm. Und das bringt der Gesellschaft einen großen Nutzen. Und es ist wichtiger, der Gesellschaft großen Nutzen zu bringen, als vielleicht einem Individuum hier und da etwas zu schaden. Weil für uns ist die Masse, sagt man, das ist ja modern, Für uns ist die Gesellschaft und die Masse doch viel wichtiger als ein Individuum. Ein Individuum kann unter Umständen vielleicht ein bisschen sozusagen darunter leiden, aber auch nicht so sehr. Nehmen wir aber einen tugendhaften Menschen, der verleugnet wird. Das ist auch gut, weil die Tugend, sie zeigt sich immer. Und je mehr die Tugend verleugnet wird, desto mehr hat die Möglichkeit zu triumphieren. Und wir genießen doch den Triumph der Tugend über alle Massen. Wenn diese Tugend nicht verleugnet wäre, hätte sie auch keine Möglichkeit bekommen zu triumphieren, und das wäre eigentlich schade. Das heißt, die Verleumdung ist entweder eine gute Warnung, und in diesem Sinne auch gut, oder sie wird dann widerlegt durch die Tugend, und das ist ja auch gut. In diesem Sinne ist die Verleumdung für die Gesellschaft sehr nützlich, es ist eine nützliche Einrichtung und muss eigentlich gefördert werden und keineswegs bestraft. Also diese alle Gesetze, die Verleumdung bestrafen, sie müssen abgeschafft werden sowieso. Und dann kommt der Diebstahl. Und sagt, Diebstahl soll eigentlich erstens erlaubt und zweitens belohnt werden und keineswegs verboten. Und es gibt ja auch die Staaten, zum Beispiel viele Staaten Griechenland, haben die Stadt auch begünstigt. Und zum Beispiel, wenn wir den Krieg nehmen, dann ist der Diebstahl eine wirkliche Tugend, weil der Krieg ist schon eine wichtige Angelegenheit. Es ist wichtig, dass der mutige Mensch zu Krieg sozusagen ermutigt wird. Und was ist Krieg? Nicht als Diebstahl. Ja. Im Grunde führt man Kriege, um etwas zu stehlen. Und in diesem Sinne, Diebstahl ist etwas, was Mut, Kraft, Geschicklichkeit und alle anderen wunderbaren Tugenden, eben Virtue, in den Menschen entwickelt. Und das ist genau das, was eine republikanische Regierung braucht. Das braucht zwar keine despotische Regierung, braucht diese Tugenden nicht, weil sie sie fürchtet. Aber eine republikanische Regierung, die eben von ihren Bürgern verlangt, geschicklich, mutig und energisch zu sein, muss den Diebstahl eigentlich fördern und nicht bestrafen. Noch dazu führt Diebstahl zur Angleichung der Reichtümer. Und jede republikanische Regierung muss die Angleichung der Eigentümer im Sinne der allgemeinen Gleichheit eigentlich befördern. Und diese Umverteilung durch den Diebstahl eigentlich gutheißen. Weil die Ungleichheit in den Besitztümern auch für die gesellschaftliche Gleichheit von Nachteil ist. Was man auf keinen Fall tolerieren soll, ist das Recht auf Eigentum. Weil das Recht auf Eigentum macht nur für diejenigen Sinn, die dieses Eigentum haben. Es ist aber absurd, von den Menschen die Liebe zum Eigentum zu verlangen, die dieses Eigentum nicht haben. Wenn ich zum Beispiel dazu gezwungen bin, das Recht auf Eigentum zu beschützen und gleichzeitig nichts habe, dann ist es gegen die Natur. Das ist die Waffe des Starken gegen den Schwachen. Und jeder, der kein Eigentum hat, darf nicht dazu gezwungen werden, durch die Gesellschaft das auch gut zu heißen. Das ist also kommunistischer Gedanke. Und das sagt eigentlich, der Neid ist ja legitim. Neid liegt sozusagen auch im Herzen des Menschen, ist auch gerecht deswegen, ist von der Natur diktiert. Und wenn ich merke, dass jemand mehr Eigentum hat als ich, ist es absolut legitim, diese Eigentum zu stehlen. Bedenkt, dass euer Eid, also Eid auf auf die Heiligkeit des Eigentums in dieser Zeit berechtigt hat und so weiter. Und dieser Eigentum widerspricht dem ersten klugsten Trieb der Natur Folge zu leisten, nämlich dem, seine eigene Existenz zu erhalten, ganz gleich auf wessen Kosten. Also die Natur wird etwas umgedeutet im Vergleich zu Rousseau und auch sicherlich nicht ohne Einfluss von Hobbes, ja, Krieg der Allen gegen die Allen im Naturzustand. Deshalb also geht davon aus, dass alles, wovon wir annehmen können, das wird tatsächlich von der Natur diktiert. Und von der Natur diktiert wird dieser Wunsch, so viel zu haben, wie alle anderen haben, neidisch zu sein, seine eigene Existenz zu sichern und andere zu beklauen, ist es im Sinne des Naturgesetzes ungerecht, das zu bestrafen. Ich möchte heute damit schließen, ja, wir werden dann weiter diskutieren, die Zeit ist auch um. Und in der nächsten Sitzung, also nächste Woche, werde ich die Lektüre dieser Schrift abschließen und dann werden wir sehen, wie das Saat mit allen diesen Sünden und Verbrechen umgeht. Es ist wirklich keine brillante Schrift. Irgendwann verschwinden alle Verbrechen. Sie werden sozusagen alle als naturgemäß dargestellt und die Gesetze ja auch. Übrigens sagt er auch, wenn man überhaupt ein Gesetz zur Eindämmung des Diebstahls einführen sollte, dann sollte man aber sehr leicht und milde die Menschen zu bestrafen, die sich lassen zu bestehlen. Ja? Weil in der menschlichen Natur doch der Wunsch liegt, sein Eigentum zu schützen und diesen Schutz nicht zu vernachlässigen. Wenn sie also gegen die Natur handeln, das heißt, lassen der anderen das zulassen, dass sie bestohlen werden, dann ist es nicht gut, widerspricht der Natur und muss milde bestraft werden. Aber der Diebstahl als solcher widerspricht der Natur nicht und deswegen darf auf keinen Fall bestraft werden. Und so geht es weiter. Naja, das werden wir eben lesen und was daraus in den Effekt folgt. Aber zunächst einmal eine kleine Unterbrechung.